Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Am Anfang. Es gibt, glaube ich, 3-4 Leute, die Predigt schon mal gehört haben. Leid tut mir es nicht. Aber ich hoffe für euer Verständnis und wie der Volksmund sagt, doppelt hält besser. Genau, erster Teil der Bergpredigt in Sulzdorf mache ich gerade eine Predigtreihe über die Bergpredigt. Den dritten Teil habt ihr schon mitbekommen. Dort durfte ich predigen habe einfach gepredigt als Ersatz für Siggi, der dort erkrankt war. Genau, und heute erster Teil und du hast uns schon richtig gut mit hineingenommen. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst, dass du weißt, wo jetzt jeder auch herkommt, was jeden beschäftigt, was jedem Mühe macht, was jeden auch herausfordert. Du kennst unsere ganz persönlichen Dinge, die da sind. Und ich danke dir, dass sie so gut bei dir aufgehoben sind, dass du für uns sorgst. Und Vater, wir singen so oft, dass wir dich brauchen. Und ich sag's dir, wir brauchen dich jeden Tag und wir brauchen dich immer mehr. Und du hast gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich auch finden. Und ich bitte dich so sehr, dass jeder heute hier auch da ist, der hier da ist, dass er dich sucht. Und dass du dich dort an dem Platz finden lässt, wo jeder es auch persönlich braucht und nötig hat. Vater im Himmel, du weißt um diese Nöte dieser Welt, die so komplex sind, die so unvorstellbar sind, oft sinnlos in unseren Gedanken. Wir legen es dir hin. Du bist Erlöser, du bist der Friedefürst. Wir stehen gemeinsam jetzt vor deinem Thron. Danke, dass du redest. Jesus, in deinem Namen. Amen. Du bist glücklich. Jetzt freu dich halt. Du bist glücklich. Ich glaube, manche schauen noch ein bisschen skeptisch. Was will der? Einige zweifeln noch daran. Und dann wird es höchste Zeit, dass ich dir das mal sagen darf, du bist glücklich. Keine Angst, ich bin jetzt nicht irgendwie mutiert zu irgendeinem Feel-Good-Manager oder sowas ähnliches. Vor einigen Monaten war ich mit meinem kleinen Sohn so das erste Mal richtig bei einem Kinderfußballturnier. Von Fußball, da kennen sich ja die Leute, die da draußen rumstehen, dann gibt es 1000 Trainer, ihr kennt das, die wissen das alle besser wie die Kleinen da drin. Ich hoffe, so einer bin ich nicht. Aber eine Mutter von einem anderen Kind sagte zu mir, weil sie mich da irgendwie schreien gehört hat, Daniel, du bist jetzt unser Feel-Good-Manager. Ich fand das irgendwie nett, das war für mich eher wertschätzend. Aber euch darf ich sagen, das bin ich nicht. Ich bin immer noch der Pastor von der Sulzdorfer Gemeinde. Jesus macht es ähnlich. Er sagt es frei heraus, du bist glücklich und jetzt freu dich halt. Und er sagt es zu denen, die offensichtlich nach außen hin nicht nur glücklich erscheinen. Und zu wem redet Jesus? In der Heiligen Schrift heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Zuerst spricht er zu seinen Jüngern und dann ist eine ganze andere Menschenmenge auch mit am Start. Das sind Unterprivilegierte, das sind Ausgestoßene, das sind Kranke, das sind Leute wie du und ich, die auch leiden, die Hilfe nötig haben. Und zu denen sagt er, du bist glücklich, ihr seid glücklich. Jesus macht es so, er setzt sich hin, das ist wie damals die Lehrer, die Rabbiner das gemacht haben bei einem Synagogen-Gottesdienst, wie das üblich war, wenn sie dann nach vorne gegangen sind und dann die Heilige Schrift ausgelegt haben, die Tora. So setzt sich Jesus jetzt auch hin, auf einen Berg, um die Jünger und diese Menge zu lehren. Also, genau. Und das Stichwort Berg macht deutlich, Gott wird wieder grundlegend zu seinem Volk sprechen, wie er damals am Berg Sinai durch seinen Knecht Mose, durch den Propheten Mose gesprochen hat. Er gab damals durch Mose die 10 Gebote, ihr kennt das, an das Volk weiter. So spricht Gott jetzt grundlegend durch seinen Sohn Jesus. Die Bergpredigt zählt zu den kraftvollsten und bekanntesten Texten der Weltliteratur. Jesus wendet sich an seine 12 Jünger. Zugehört haben jetzt am Ende wirklich viel, viel mehr. Jesus lehrt dort in Vollmacht und Autorität. Die Zuhörer merken, Gott bestätigt diese Worte. Diese Worte sind voller Kraft. Sie sind voller Herausforderung. Sie sind stark. Soweit das so zum Gesamtrahmen der Bergpredigt. Jesus ist nicht der Erste, der die Seligpreisungen ausspricht. Da gibt es schon Leute, die das vorher machen. Besonders bemerkenswert sind die 9 Seligpreisungen, die 150 Jahre vor dem, das Jesus gemacht hat, von einem jüdischen Rabbiner, einem einflussreichen Lehrer der Zeit gesprochen hat und der die dort gesprochen hat. 9 Seligpreisungen vom jüdischen Lehrer Jesus ben Sirach. Und dort heißt es, 9 Dinge kommen mir in den Sinn, die ich in meinem Herzen lobe. Selig ist der Mann, der Freude an seinen Kindern hat. Selig ist, wer erlebt, dass er seine Feinde untergehen sieht. Selig ist, der eine verständige Frau hat. Selig ist, wer mit seinen Reden nicht entgleist. Selig ist, wer denen nicht dienen muss, die seiner nicht wert sind. Selig ist, der einen treuen Freund hat. Selig ist, der klug ist und der lehrt, wo man's gerne hört. Wie groß ist der weise ist. Aber wer Gott fürchtet, über dem ist niemand, denn die Furcht Gottes geht über alles. Das klingt biblisch, oder? Wo denkt ihr, wo steht das? Ah, Sprüche, guter Vorschlag. Nicht, nochmal? Ben Sirach steht auch oben drüber, gell? Dumm gemacht von mir, aber naja, gut, so ist es. Ben Sirach, also in manche Bibeln schafft es das rein, ich bin jetzt kein Heretiker oder sonst was, es sind die Apokryphen, alttestamentliche Apokryphen, im engeren Sinne sind von Martin Luther und den anderen Reformatoren ausgesonderte Schriften, weil sie nicht in der im Urtext in der hebräischen Bibel vorgekommen sind. Luther sagt, diese Apokryphen, das sind nützliche Dinge, die kann man lesen, aber in die Bibel haben sie es halt nicht ganz geschafft, genau, in diesen biblischen Kanon. 150 Jahre später kommt dann der scharfe Entgegenwurf zu den etablierten, beliebten Seligpreisungen von Jesus ben Sirach. Es sind die Seligpreisungen von Jesus Christus. Selig oder glücklich, glückselig heißt auf Griechisch Makarios und das heißt übersetzt völlige Zufriedenheit besitzen. Im gesellschaftlichen, säkularen Bereich war das übersetzt, Makarios kam da aus der griechischen Literatur, das kam nur den Göttern, wurden so genannt Makarios, später dann auch reiche Menschen, denen es so gut ging wie diesen Göttern. Aus neutestamentlicher Sicht bedeutet Makarios Glück, Seligkeit. Der ist jemand, wo die Umstände nicht ihn glücklich machen, nicht nur glücklich machen, also die Umstände hier in der Zeit und in der Gegenwart, sondern auch in der Ewigkeit, der bis in die Ewigkeit völlig zufriedengestellt ist. Das ist der Unterschied. Nicht nur in der Zeit, in der Gegenwart, sondern in der Ewigkeit völlig zufriedengestellt ist. Wir lesen gemeinsam den Text aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Soweit diese Seligpreisungen von Jesus. Was bedeutet es, selig, glücklich zu sein, gesegnet zu sein? Was bedeutet es bei Jesus ben Sirach? Was bedeutet es bei Jesus Christus? Gesegnet zu sein bei Jesus ben Sirach heißt es, dass du wichtig bist, dass die anderen dir richtig gerne zuhören, dass dein Wort Gewicht hat, dass du weißt, dass Gott für dich ist, wenn die Leute dir gerne zuhören. Was heißt es bei Jesus? Bei Jesus Christus, dass du so unwichtig bist, dass die Leute dich geistlich arm ansehen, dass du bemitleidenswert bist. Er sagt, dass du dann glücklich bist, dass du gesegnet bist. Gesegnet zu sein heißt bei ben Sirach, dass du eine große Nummer bist, dass du nicht dienen musst, speziell nicht denjenigen, die es nicht wert sind. Und woher weißt du, dass du geliebt bist? Wenn du auf der Gewinnerseite bist, nicht bei den Losern, nicht bei den Verlierern. Wenn du wichtig und einflussreich bist. Und was merken wir? Das sind die Werte dieser Welt. Status, Bewunderung. Du bist auf der Gewinnerseite. Was heißt es bei Jesus Christus? Wer ist es? Die Sanftmütigen, die Leid tragen, die anderen dienen, barmherzig sind. Sie haben das Wohlwollen Gottes, sie können das genießen. Das sind die Glücklichen. Und wir merken, Jesus geht voll. Er geht voll ins Gegenteil von dem, was Jesus ben Sirach sagt. Und er sagt, meine Werte, die sind total gegenläufig. Sowas von konträr zu dem, was ihr für wichtig und bedeutsam haltet. Er nennt die Bedürftigen, die Gebrochenen, die Kranken, die Unterprivilegierten, die nennt er glücklich. Und Jesus stellt diese Werte dieser Welt auf den Kopf. Komplett stellt er sie auf den Kopf. Es ist der totale Kontrast zu dieser Welt. Und ich lebe mittendrin. Ihr auch. Wisst ihr das, dass Jesus es so macht? Das ist die erste Frage an euch. Die zweite finde ich noch wichtiger. Wollt ihr das? Will ich das? Wenn ich ehrlich bin, ich will es oft nicht. Ich will heute, dass ihr mir zuhört, ganz ehrlich. Wollen wir so einem Rabbi, wollen wir so einem Lehrer folgen, der im dauerhaften Widerspruch zu diesen Werten, die wir leben, lebt? Wollen wir im Widerspruch zu diesen Werten dieser Welt, wollen wir das leben? Und das sind die Fragen, die du und ich uns stellen müssen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Ich möchte jetzt im Einzelnen auf diese Seligpreisung, die Jesus nennt, eingehen. Als erstes, selig sind die, die geistlich arm sind. Glücklich sind die, erkennen, dass sie Gott brauchen, die geistlich arm sind. Wer ist das? Was bedeutet das, geistlich arm zu sein? Jesus sagt an einer Stelle, werdet so wie die Kinder. Werdet wie die Kinder, denn denen gehört das Himmelreich. Er sagt ihnen, werdet nicht kindisch, sondern werdet wie die Kinder. Wie sind Kinder? Kinder sind hammerauthentisch, Kinder vertrauen. Sie haben nicht immer sofort irgendwie so ein Gegenargument. Obwohl, wenn ich jetzt darüber nachdenke, meine Tochter hat oft Gegenargumente, keine Ahnung. Naja, okay, gut, muss ich mal nachgehen. Aber oft, Entschuldigung, kennt ihr das auch? Also vorpubertierende Kinder, richtig gut. genau, Kinder sind richtig authentisch, aber authentisch ist sie, hammerauthentisch. Ein Zitat, das ich vor einigen Monaten gelesen habe, vielleicht kennt sie jemand von Nele Mailänder. Sie leitet die Kirche Kunterbund in Nürnberg, so eine richtig coole Kirche, richtig coole Frau. Und sie sagt, Vertrauen in drei Richtungen. Ich glaube, da habe ich auch noch was. Vertrauen in drei Richtungen, dann wird es nicht nur groß, sondern es wird breit und tief. Erstens Vertrauen zu uns selbst und unseren Weg, Vertrauen anderen gegenüber, den Schutzpanzer fallen lassen und mit starkem Rücken und warmen Herzen aufeinander zugehen. Und gerade das Dritte ist entscheidend, Vertrauen Gott gegenüber. Und das heißt, das meint mehr loslassen, als das wir ahnen. Mehr loslassen, als das wir ahnen. Loslassen. Das bedeutet, geistlich arm zu sein. Die sagen, hey, wir brauchen dich. Wir können das nicht selbst alles managen. Und wie oft wollen wir die Dinge selbst managen und auf die Reihe bekommen und handeln? Geistlich arm. Was bedeutet Armut? Armut bedeutet, bedürftig zu sein. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man Mangel hat. Wenn ich weiß, ich kann mir selbst keine Abhilfe schaffen. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Das ist so die Komplexität des Menschen. Und unser Körper, der schreit, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich friere, ich bin alleine. Das versteht jeder von euch, versteht jeder von uns. Und unsere Seele will geliebt werden. Und sie will selbst lieben. Und unser Geist, der will von Gott angeredet werden. Unser Geist ist bedürftig. Unser Geist braucht Gott. Und ich merke, wenn ich darüber nachdenke, dass ich einen Riesenmangel darin habe, was Gott angeht. Ich verstehe sehr bruchstückhaft, was Gott ist, wer er ist. Ich ahne kaum, wovon ich rede, wenn ich Gott sage. Und das ist diese Armut im Geist, diese Bedürftigkeit. Das ist die Wahrheit über dich und mich. Das klingt im ersten Moment richtig traurig, ist aber im Grunde hoffnungsvoll. Die hoffnungsvolle Wahrheit. Denn diese Traurigkeit über diesen Mangel ist ja auch eine sehr, sehr gute Voraussetzung, dass wir Abhilfe dem schaffen. Dass wir Gott tatsächlich immer wieder unsere Bedürftigkeit ihm hinlegen und ihn anflehen. Wir brauchen dich. Und danke, dass du da bist. Armut im Geist. Abhängig zu sein von Gott. Das Erste. Das Zweite. Selig sind die da Leidtragenden. Sie sollen getröstet werden. Zu beglückwünschen sind die Menschen, die das Leid der Welt nicht einfach so abschütteln, als hätte es mit ihnen nichts zu tun. Sondern die in ihrem ganz persönlichen Umfeld sowie im großen Weltgeschehen hingucken, hingucken, hinschauen, wo es dem Nachbarn nicht gut geht. Ja, vielleicht kurz eine kurze Anekdote, wo es bei mir nicht so gut gelaufen ist diesbezüglich, wo ich nicht das Leid dieser Welt mitgetragen habe. Und ich denke noch öfters über diese Situation nach. Ich komme nicht so oft in die Stadt nach Schwäbisch Hall, so wo ich dann auch gewisse Zeit habe, aber ab und zu. Und dann sage ich Gott, nicht immer, aber manchmal sage ich ihm, hey, zeig mir, was jetzt dran ist. Und an diesem Morgen bin ich mit dem Bus nach Schwäbisch Hall, ich musste zum Arzt und ich habe ihm gesagt, du sollst mir jetzt irgendwelche Menschen, ja, vielleicht kann ich jemand ein Segen sein. Genau, und ich war im Kocherquartier. Und dort unten in dem Rewe-Markt drin habe ich einige Sachen gekauft. Und dort in diesem Vorraum sehe ich schon von der Kasse aus so einen Mann, also sehe eine Person da rumschwirren, rumlaufen. Und ich merke, irgendwas ist mit dieser Person los. Sie ist etwas verwirrt. Und ich versuche dann schon auch oft zumindest ein Lächeln auf das Gesicht zu setzen, wenn ich dann dort bin. Also meine Frau meint, ich sollte öfters lächeln zu Hause, genau, aber da versuche ich es wenigstens. Ja, genau. Zumindest war es dann so, dass ich dann rauskam und diese Person kam schnurstracks auf mich zu, keine Ahnung warum. Und dann hat sie irgendwas vor sich hingemurmelt und ich dachte, ich wüsste, was deren Leiden ist. Aber Gott hat mir was anderes gelehrt. Ich hatte zu dieser Person, ich hatte gedacht, die braucht irgendwie Geld, oder? Und dann im zweiten Blick habe ich gesehen, diese Person ist, erstens war sie, konnte sie nur bruchstückhaft Deutsch und sie hat genuschelt, also sie war Migrant und sie war noch ein Transvestit. Und für Schwäbisch Hall ist es und auch für meine Augen ist es jetzt nicht so, dass ich das täglich vor Augen habe, so etwas war eher ungewöhnlich, oder? Und kam mir etwas befremdend vor, ja? Und dann habe ich gesagt, Geld gebe ich nicht, das mache ich nie. Aber ich kann ihnen gerne etwas kaufen oder so und dann ziehe ich halt irgendwie aus der Emotion heraus, ziehe ich dann eine Schokoladentafel auf und gebe es diesem jungen Herrn, um das schnell abzuwickeln, das Ganze. Und widerwillig nimmt er diese Schokoladentafel, schiebt sie in seine Tasche rauf und ich gehe ins nächste Café, Samoko, will kurz noch einen Kaffee trinken und in Ruhe gelassen werden und zurück zu meinem Bus. Es ist so, nach 10 Minuten kommt dieser Mann wieder in dieses Café rein und zieht die Schokolade und gibt sie mir wütend wieder zurück. Ich war mega beschämt in diesem Moment. Ich wusste nicht, was geschieht. Aber Gott hat mir da einiges gelehrt durch diese Anekdote, durch diese Geschichte mit diesem Transvestiten. Ja. Für diesen Mann wäre es wirklich, glaube ich, gut gewesen. Ich hätte ihn angehört, ich hätte mich lieber, da hätte ich den nächsten Bus genommen, hätte mich gemeinsam mit ihm in Samoka gesetzt und hätte versucht, ihn zu verstehen, was ihn bedrückt, was sein Mangel ist. Menschen, die Leid tragen, die wirklich zuhören, Menschen, die hinschauen, ob im persönlichen Umfeld oder im Weltgeschehen, die hinschauen in die Ukraine, dort helfen, auch hier im Umfeld helfen sehr viele Menschen, die Leid mittragen, die mittrauern, die vor Gott klagen, die darunter leiden, wenn andere aus dem sozialen Netz fallen, durch das Raster fallen, die mitleiden, wenn nahestehende Menschen erkranken oder im Sterben liegen. Selig sind, die Leid tragen. Als nächstes selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden, die hungert nach Gerechtigkeit. Und mir fällt dort Dietrich Bonhoeffer ein, dort im Dritten Reich, wie er für Gerechtigkeit gekämpft hat und dann von den Nazis dort ins Konzentrationslager gebracht worden ist und sogar dann umgebracht worden ist, kurz vor Ende des Krieges. Oder wenn wir jetzt diesen russischen Widerstandskämpfer Nawalny anschauen, für mich auch jemand, den es dürstet nach Gerechtigkeit. Und ich glaube, einige dieser Sätze aus der Bergpredigt hat er vor kurzem sogar zitiert. Ihn hungert es nach Gerechtigkeit. Und ich finde es immer wieder so mega traurig, wenn solche mutigen Menschen, wie er es ist, meines Erachtens, dass das dann von heute auf morgen zu Ende sein kann. Und auch Leute der Opposition in Russland keine Chance haben, da irgendetwas bewirken zu können. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Zu beglückwünschen sind Menschen, die ein brennendes Verlangen danach haben, dass Unrecht und Ungerechtigkeit aufhören. Die da, wo sie leben, sich für das Recht einsetzen, die nicht schweigen, die auch mal den Mund aufmachen, wo Ungerechtigkeit in der Nachbarschaft passiert oder im Job, im Kollegenkreis, dort, wo Menschen unterdrückt werden. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Zu beglückwünschen sind die Menschen, die Fremde, die Migranten, die denen zu helfen, barmherzig zu sein, die Liebe haben zu den Geringen, Liebe haben zu denen, die am Rande der Gesellschaft sind. Selig sind die Barmherzigen. Als nächstes, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Zu beglückwünschen sind die Menschen, die integer sind, die, wo ihr Reden und ihr Handeln, wo das übereinstimmt, die authentisch sind, die klar sind, die kein Versteck spielen, die keine Masken tragen, die nicht nach der Devise leben, keiner darf mir irgendwo in die Karten reinschauen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass das gerade in unserem Milieu dieses Bürgertum oft so ist, auch unter uns Christenmenschen, dass wir uns nicht in die Karten schauen lassen möchten, gerade bei uns Bürgern. Es sind die Menschen, die ihre Gaben und ihre Grenzen, dass sie die kennen, die offen mit dem Gelingen, aber auch mit dem Scheitern umgehen können, die von Herzen klar und authentisch sind, die echt leben. Selig sind, die reinen Herzens sind. Und zum Schluss sind es die, die Frieden stiften, die Frieden bringen und Frieden schaffen, die Blockaden abbauen. Ob das am Arbeitsplatz ist, oder in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, Brücke bauen, die Gegensätze in der Gesellschaft, die dann auch zusammenführen. Jesus sagt, selig sind, die Frieden stiften. Unser Verständnis von Glück ist oft sehr unglücklich. Die Psychologie, die moderne Psychologie sagt etwas ganz anderes und sie übereinstimmt oft. In vielen Punkten ist sie deckungsgleich mit der Heiligen Schrift. Und dort heißt es, glücklich ist, wer Gutes tut. Glücklich ist, wer einen anderen Menschen freundlich anlächelt. Glücklich ist, wer weiß, dass sein Leben sinnvoll ist. Glücklich ist, wer seine eigenen Stärken kennt und diese auch entfalten kann. Glücklich ist, wer bei der Arbeit oder einer Tätigkeit in einen Flow kommt. Glücklich ist, wer in einer wertschätzenden Gemeinschaft aufgehoben ist. Glücklich ist, wer beten kann und sich bei vertrauensvoll an Gott wenden kann. Glücklich ist, wer vergeben kann und wer Vergebung erfährt. Damit bestätigt die Psychologie, was uns die Bibel schon seit Jahrtausenden über Glücklichsein sagt. Ich komme zum Schluss. Oftmals werden die Seligpreisungen als Ideale angesehen, die wir erreichen müssen, was wir antrainieren müssen. Jetzt nach diesem Motto, jetzt mal etwas mehr Sanftmütigkeit und mehr Barmherzigkeit leben. Das klingt vielleicht logisch. Schwieriger wird es, wenn wir über Leid tragen sprechen, wenn wir sagen, okay, das müssen wir uns antrainieren lassen. Das ist nicht nur unmöglich, da verkehren wir die Bedeutung ins Gegenteil. Wenn wir das tun, tun wir es, um Anerkennung bei Gott und einen Status zu bekommen. Das ist das Gegenteil, was Jesus hier sagt. Stattdessen sind die Seligpreisungen Beschreibungen von Menschen, zu denen Jesus in erster Linie gekommen ist. Er beschreibt schlicht Menschen, denen Jesus das Himmelreich verspricht. Jesus sagt nirgends, dass wir versuchen sollen, das Leid zu tragen oder versuchen sollen, verfolgt zu werden. Er gibt nur die große Überraschung bekannt, diese unwichtigen, unterprivilegierten, schwachen, benachteiligten Menschen sind diejenigen, die Ehre haben, die Ersten sind in Gottes Reich. Wenn wir alle 9 Seligpreisungen anschauen, ergibt sich da ein Porträt. Ein Porträt von einer Person. Wen seht ihr da? Kennst du jemanden, der aus armen Verhältnissen kommt, der an dieser Not dieser Welt leidet, der sanftmütig und barmherzig war wie kein zweiter, der Inbegriff des reinen Herzens ist, der wahre Friedefürst ist, der bis zum Tod verfolgt und geschmäht worden ist? Er ist der glückliche Mann, er ist der Gesegnete. Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Die 9 Seligpreisungen, das ist Jesus. Mit seinem Tod und der Auferstehung hat er dieses neue Wertesystem in Kraft gesetzt. Wer ihm nachfolgt, der wird Barmherzigkeit einüben. Der wird für Frieden sorgen. der wird geistlich abhängig sein. Das heißt, er wird arm bleiben, der wird Leid tragen, der wird sich sehnen nach Gerechtigkeit, weil er an der Not dieser Welt leidet. Der ist gesegnet, er wird Gott sehen und sein Kind heißen. Wissen wir das? Willst du das? Wollen wir diesem Lehrer ganz und gar nachfolgen, der in einem dauerhaften Widerspruch zu den Werten dieser Welt lebt? Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Tod und Auferstehung dein Reich aufgerichtet hast. Dass du deinen Willen verkündigt hast. Und wir sagen so gerne und leicht über unsere Lippen, es ist wunderbar, dir nachzufolgen. Und du weißt aber auch, dass es so oft im Widerspruch ist zu dem, was uns die Welt suggeriert, was gut ist. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir uns das immer wieder auch ja, von dir zeigen lassen, was dran ist, was dein Wille ist. Auch wenn er im Widerspruch ist zu dem, was uns die Welt geben möchte. Ich bitte dich, dass du unser Herz reinigst, dass wir die Sehnsucht haben, nah an deinem Herz zu sein und dich zu suchen von ganzem Herzen. Das bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.